Railsheim. Dort hat er heute schon einmal eine Predigt gehalten und wir danken ihm, dass er zu uns kommt, um heute Mittag ein Kapitel aus dem Römerbrief mit uns durchzunehmen. Römer 6 kann ich schon ankündigen. Dr. Kuttler ist zurzeit Vikar in Hohnhardt im Bezirk Railsheim. Eigentlich hat er schon einen Beruf. Er ist Jurist und hat als Rechtsanwalt schon einigen Leuten geholfen und hat in seiner Freizeit auch schon viel Evangelium weitergegeben, zum Beispiel in der Schülermission, in der Studentenmission, in der SMD. Als solcher ist er sogar in der EKD tätig und jetzt seit diesem Jahr in der Synode hier in Württemberg. Es ist, glaube ich, eine spannende Geschichte, wie es kam, obwohl er einen interessanten und spannenden und erfolgreichen Beruf hatte, hat er sich auf den Weg gemacht, noch die Evangeliumsverkündigung zu seinem Beruf zu machen. Er wird Pfarrer und ist dann beruflich Verkündiger und Seelsorger. Wie das dazu kam, ist, glaube ich, eine Gebetserhörung. Wir beten fast jede Woche um Arbeiter in die Ernte. Und wenn wir so rumhören und unsere Gäste aus aller Welt hören, merken wir, Verkündiger des Evangeliums, Lehrer, Bibellehrer, Seelsorger fehlen tatsächlich. Auch Jungscharleiter und Kindergottesdienstleiter, wie gesagt, Bibellehrer für Kleine und Große. Und vielleicht ist solch eine Entscheidung, vielleicht reicht es mal aus dem Leben zu erzählen, ist eine Erhörung der Gebete um Arbeiter in die Ernte. Wir danken Ihnen, dass Sie heute zu uns kommen. Ich habe vor ein paar Tagen gehört, in einem Bibelkurs haben mal die Mädchen gegen die Jungs Sport gemacht, ich glaube Volleyball, und die Wette war, wer verliert, muss Römer 6 auswendig lernen. Und in diesem Spiel haben die Männer verloren. Und seither können einige Leute Römer 6 schon auswendig. Vor der Bibelarbeit singen wir noch das Lied Jesus, wir sehen auf dich, Jesus, wir hören auf dich, Nummer 285. Danke an Schwester Annette fürs Spielen und an das spontan Brass. Oh ja, da sind sie. Schön. Nummer 285, ja.
Liebe Schwester Friederike, vielen Dank für die freundliche Begrüßung. Liebe Schwestern und Brüder, ich freue mich, dass ich heute mal wieder bei Ihnen sein kann nach gut einem halben Jahr. Ich habe mich sehr gefreut auf diesen Nachmittag mit Ihnen. Bevor ich beginne, möchte ich mit uns beten. Herr Jesus Christus, danke, dass du da bist. Danke, dass du uns begegnen möchtest. Sprich du zu uns in unser Leben, wo wir es nötig haben. Richte du uns auf, wo wir verzweifelt sind. Schenke du uns einen Blick für dich und lass uns deine Liebe erkennen. Führe du unsere Herzen jetzt zur Ruhe. Nimm du alles weg, was uns hindert, uns ganz auf dich auszurichten. Öffne du unser Herz und mach du unseren Verstand weit für dein Wort. Öffne du uns die Hände, dass wir empfangen, was wir so dringend brauchen. Amen. Ich habe uns heute Römer 6 sozusagen ausgesucht. Zum einen, weil ein Teil von Römer 6 heute Morgen schon im Gottesdienst der Predigttext war und ich mich da natürlich schon vorbereitet hatte, und dann habe ich aber den Anfang von Römer 6 für heute noch dazugenommen. Ich lese aus Römer 6 die Verse 1 bis 11 und 19 bis 23. Und wenn es klappt, genau, dann können Sie mitlesen. Was sollen wir nun sagen? Sollen wir denn in der Sünde beharren, damit die Gnade umso mächtiger werde? Das sei ferne. Wie sollten wir in der Sünde leben wollen, der wir doch gestorben sind? Oder wisst ihr nicht, dass alle, die wir auf Christus Jesus getauft sind, die sind in seinen Tod getauft? So sind wir ja mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod, damit, wie Christus auferweckt ist von den Toten durch die Herrlichkeit des Vaters, auch wir in einem neuen Leben wandeln. Denn wenn wir mit ihm verbunden und ihm gleich geworden sind in seinem Tod, so werden wir ihm auch in der Auferstehung gleich sein. Wir wissen ja, dass unser alter Mensch mit ihm gekreuzigt ist, damit der Leib der Sünde vernichtet werde, sodass wir hinfort der Sünde nicht dienen. Denn wer gestorben ist, der ist frei geworden von der Sünde. Sind wir aber mit Christus gestorben, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden und wissen, dass Christus von den Toten erweckt, hinfort nicht stirbt. Der Tod kann hinfort über ihn nicht herrschen. Denn was er gestorben ist, das ist er der Sünde gestorben, ein für allemal. Was er aber lebt, das lebt er Gott. So auch ihr, haltet dafür, dass ihr der Sünde gestorben seid und lebt Gott in Christus Jesus. Ich muss menschlich davon reden, um der Schwachheit eures Fleisches willen, wie ihr eure Glieder hingegeben hattet an den Dienst der Unreinheit und Ungerechtigkeit, zu immer neuerer Ungerechtigkeit. So gebt nun eure Glieder hin an den Dienst der Gerechtigkeit, dass sie heilig werden. Denn als ihr Knechte der Sünde wart, da wart ihr frei von der Gerechtigkeit. Was hattet ihr denn nun damals für Frucht? Solche, deren ihr euch jetzt schämt. Das Ende derselben ist der Tod. Nun aber, da ihr von der Sünde frei und Gottes Knechte geworden seid, habt ihr darin eure Frucht, dass ihr heilig werdet, das Ende aber ist das ewige Leben. Denn der Sünde Sold ist der Tod, die Gabe Gottes aber ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Können Sie sich noch an den 12. Juni 2014 erinnern? Die Fußballfans unter uns wissen sofort, was da war. Das war der Tag vor der Weltmeisterschaft. Das war der Tag, an dem, bevor die Weltmeisterschaft in Brasilien losging, völlig unspektakulärer Tag, aber damals wussten wir nicht, was auf uns zukommt. Vor der WM war sich die deutsche Presse ziemlich einig und die Fußballfachwelt sowieso, dass die deutsche Mannschaft wohl nicht das Potenzial dazu haben könnte, Fußball-Weltmeister zu werden. Ein Trainingslager voller Pannen lag hinter der Mannschaft. Dann auch noch die Nominierung mit nur einem Stürmer und der mit 36 auch noch der größte Opa, den wir haben. Was soll da aus dieser Mannschaft werden? Wieder waren nur Spieler dabei, die bislang bei Weltmeisterschaften und Europameisterschaften im entscheidenden Moment verloren haben. 23 Verlierer auf dem Weg nach Brasilien. Ein Trainer, der bislang keine entscheidenden Siege vorweisen konnte. Und ich gebe offen zu, dass mir als echter Fußballoptimist so meine Zweifel kamen, was aus dieser deutschen Mannschaft wird. Um eigenen Frustrationen vorzubeugen, habe ich mich damit abgefunden, dass wir allerhöchstens das Viertelfinale erreichen. Und ich sah die Mannschaft und konnte nur kopfschüttelnd den ersten Satz unseres Bibeltextes zitieren. Was sollen wir dazu sagen? Denn das, was ich sah, hat mich nicht gerade begeistert. Paulus beginnt ähnlich. Was sollen wir nun sagen? Sollen wir denn der Sünde beharren, damit die Gnade umso mächtiger werde? Die Gegner des Paulus setzen ihm massiv zu. Denn einerseits haben sie überhaupt nicht verstanden, was Paulus will, und andererseits verdrehen sie dazu noch alles, was sie gehört haben. Die Gegner des Paulus, sie provozieren ihn, und wir können das in Römer 5, Vers 20 lesen. Dort sagen sie, lasst uns bei der Sünde bleiben, damit die Gnade groß werde. Viel Sündigen hilft viel, damit Gott erst recht zeigen kann, wie viel Gnade er vor uns hat. So die Gegner des Paulus. Paulus kann überhaupt nicht verstehen, dass man so argumentieren kann. Und mit der schärfsten Verneinung, die die griechische Sprache überhaupt hat, weist Paulus diese Argumentation zurück. Luther übersetzt hier mit, das sei ferne. Aber wir würden heute wohl kaum sagen, das sei ferne, sondern wir würden heute wahrscheinlich eher sagen, niemals, auf gar keinen Fall, nie im Leben, oder verzeihen Sie mir auf gut Schwäbisch, ums Verrecken nicht. Das sei ferne. Wie sollten wir in der Sünde leben, der wir doch gestorben sind. Das, was die Gegner des Paulus behaupten, das kann es nicht mehr geben. Das gibt es nicht mehr. Paulus ist sich sicher, dass der Zusammenhang von Sündern und Sünde durch das Werk der Gnade ein für alle Mal aufgehoben ist. Wenn wir also der Sünde gestorben sind, dann ist es aus mit der Sünde. Dann war es das mit der Sünde. Dann gibt es kein Zurück mehr. Bitte erlauben Sie mir, dass ich das an einem Beispiel noch der Fußballnationalmannschaft deutlich mache, was das heißt. Thomas Müller, ein Star der deutschen Fußballnationalmannschaft, der läuft ja jetzt nach der WM auch nicht herum und sagt, ich bleibe lieber ein Verlierer, dann freue ich mich über alle weiteren Siege. Ich will kein Weltmeister mehr sein, sondern ein Verlierer wie vorher und dann freue ich mich doch umso mehr. Wir merken sofort, das geht gar nicht. Dieser Thomas Müller ist Weltmeister, er kann nicht mehr dahinter zurück. Und es ist völlig absurd zu sagen, ich will das nicht mehr sein, damit ich mich über die anderen Sachen mehr freuen kann. So geht es Paulus auch. Er sagt, das ist völlig absurd, was ihr behauptet. Das geht nicht mehr. Oder wisst ihr nicht, dass alle, die wir auf Christus Jesus getauft sind, die sind in seinen Tod getauft? Und Paulus beginnt noch einmal. Er führt aus, was er seinen Gegnern schon mehrmals gesagt und was er den Christen in Rom deutlich machen will. Eigentlich müssten sie es schon alle wissen, aber Paulus beginnt noch einmal ganz von vorne alles zu erklären. Und in der Taufe kommt all das zum Ausdruck, was für uns Christen von existenzieller Bedeutung ist. Paulus entfaltet zwar in Römer 6 keine Tauflehre und auch an sonst keiner Stelle, aber Paulus nutzt hier die Taufe, um das zu erklären, was das Leben als Christ ausmacht. Warum und wie haben wir Anteil am Heil und wie werden wir gerechtfertigt? Noch eine Vorbemerkung zum Taufverständnis des Paulus. Für Paulus gibt es niemanden, der getauft wird und der nicht an Jesus glaubt. Wie im gesamten Neuen Testament geht der Glaube der Taufe voraus. Und aus diesem Grund kann Paulus auch die Taufe verwenden, um all das zu erklären, was der Mensch durch den Glauben und die Taufe erlangt. Wir sind getauft auf Christus, so lesen wir. Und Paulus gebraucht diese Formulierung auf Christus ganz bewusst. Das griechische Wort an dieser Stelle ist doppeldeutig. Es kann sowohl in als auch auf bedeuten. Aber in unseren Versen ist nicht das Eintauchen in eine Flüssigkeit oder Wasser gemeint, sondern es ist der Moment gemeint, der alles verändert. Und dieses Wörtchen ist mehr so ein Terminus technicus, der aus dem Wesen des hellenistischen Chiroverkehrs herrührt. Im Chiroverkehr werden Dinge übereignet. Das Eigentum geht vom Verkäufer an den Käufer über. Und damit, mit diesem Wörtchen auf Christus, soll genau das beschrieben werden, was in der Taufe stattfindet. Es geht um einen Ausdruck der Übereignung des Täuflings an den Herrn, auf dessen Namen er getauft wird. Und mit der Taufe auf Christus wird der Täufling Jesus übereignet, indem der Name Jesus Christus über ihm ausgesprochen wird. Mit dieser Übereignung und der damit verbundenen Zugehörigkeit verbindet sich auch ein Bekenntnis, das gerade auf den Grund hinweist, auf dem sich der Täufling befindet. Und eben dieser Grund, auf dem der Täufling steht, ist Jesus Christus. Es geht für Paulus in der Taufe um die rechtliche Zugehörigkeit und um den Grund der Taufe. Und mit dem Ausdruck einer rechtlichen Zugehörigkeit stellt Paulus den entscheidenden Moment heraus. Durch die Taufe hat der Getaufte Anteil an Jesus' Sterben für unsere Sünden, seiner Grablegung und seiner Auferweckung am dritten Tage. So lesen wir in 1. Korinther 15. Dadurch wird der Täufling einbezogen in den Schutzbereich und die Herrschaft Christi. Und durch diese Einbeziehung in die Herrschaft Christi entsteht eine neue, endzeitliche Lebenswirklichkeit und es vollzieht sich ein Wandel des christlichen Lebens, das ganz in den Herrschaftsbereich des Herrn Jesus Christus fällt. Also, wer glaubt und getauft ist, der gehört ganz zu Jesus Christus, der steht im Eigentum Gottes und niemand und nichts kann dieses Eigentumsverhältnis wieder auflösen, außer Gott selbst. Wenn die Gegner des Paulus als jetzt die Rechnung aufmachen, viel Sünde, viel Gnade, dann übersehen sie, dass ein Rückfall in das Eigentum der Sünde gar nicht mehr möglich ist. Wir kennen das vielleicht aus ganz anderen Bezügen und auch aus unserer Alltagssituation. Wenn Sie sich ein Gebrauchtfahrzeug kaufen oder ein neues Fahrzeug, Sie bezahlen, Sie bekommen den Schlüssel, die Papiere, dann nehmen Sie das Fahrzeug mit und fahren es nach Hause. Es gehört Ihnen und keiner kann kommen und sagen, gib das Auto her. Weder der alte Eigentümer kann kommen und sagen, das Auto gehört plötzlich immer noch mir, noch kann irgendjemand anderes kommen und sagen, dieses Fahrzeug gehört nicht dir. Das Fahrzeug bleibt in Ihrem Eigentum. Erst wenn Sie es wieder verkaufen wollen, dann können Sie das Eigentum wieder übergeben. Und so ist es auch mit der Taufe. Wir kommen in das Eigentum Gottes und solange Gott nicht will, bleiben wir im Eigentum Gottes. Aber was bedeutet das nun für uns, wenn wir im Eigentum Gottes stehen? Es bedeutet, dass wir ein neues Leben haben. Wir sind nicht mehr getrennt von Gott. Wir leben in einer Gemeinschaft mit Gott, in einem Leben mit echter Freiheit und entscheidend, wir sind von Gott gerechtfertigt. Gott sagt Ja zu mir und zu dir und macht uns zu Teilhabern an dem, was Jesus Christus am Kreuz getan hat. Weil Jesus Christus stellvertretend am Kreuz für unsere Sünden gestorben ist, darum sind wir gerechtfertigt. Gott sagt zu uns, deine Schuld ist bezahlt. Alles ist bezahlt, du bist frei. Und das passiert, wenn Menschen zum Glauben kommen und getauft werden. Wenn wir uns das klar machen, was an der Taufe geschieht, und wenn wir vor allem auch vielleicht an unsere eigene Taufe denken, selbst wenn wir als Kind getauft sind, ist es immer noch dieses Moment, wo Gott sagt, ja, du gehörst zu mir für immer und ewig. Wenn wir uns diese Taufe vor Augen führen, dann müssten wir eigentlich vor Freude völlig ausrasten. Ich weiß nicht, ob Sie es gesehen haben, wie unsere Nationalspieler nach dem WM-Sieg sich gefreut haben. Jubelnd lagen sie sich in den Armen. Sie haben ihre Freude herausgerufen, tagelang gefeiert mit 500.000 Menschen in Berlin. Das ist doch eigentlich verkehrte Welt. Da jubelt eine Nation wegen einem gewonnenen Spiel und einem gewonnenen Pokal. Da werden Verlierer zu Helden gemacht. Aber wie freuen wir uns, wenn Menschen zum Glauben finden und getauft werden? Rasten wir da vor Freude genauso aus? Ich habe heute Morgen ein kleines Kind getauft und da war es relativ ruhig in der Kirche. Da ist niemand ausgerastet vor Freude. Man hat nicht gelächelt, weil das Kind einfach auch nicht gelächelt hat. Aber das war es dann auch. Schon komisch, wenn ich mir vorstellen würde, ich würde beim nächsten Mal taufen und meine ganze Gemeinde würde ausrasten vor Freude, würde jubeln, weil endlich ein neuer Mensch zu Gottes Eigentum gehört. Oder wenn auf Freizeiten Menschen zum Glauben finden, dann freuen wir uns, sind tief bewegt, aber es rastet keiner aus vor Freude. Eigentlich unvorstellbar. Dabei passiert doch in diesem Moment, was alles verändert. Da wird ein Mensch, der wirklich ein Verlierer war, dessen Leben zum Scheitern verurteilt war, der wird plötzlich zum Sieger. Ein Sieger, dessen Leben Ziel und Sinn hat, ein Leben, das für alle Zeiten gerettet ist. Da wird ein Mensch in die Mannschaft Jesu aufgenommen und bekommt den Sieg seines Lebens geschenkt. Das ist doch der einzige Grund, den es auf dieser Welt überhaupt für mich gibt, um eigentlich mal völlig vor Freude auszurasten. In der Taufe werden wir von Verlierern der Welt mit zu den Siegern der Welt, weil uns der Sieger der Welt, Jesus Christus, an seinem Sieg über die Sünde und den Tod teilhaben lässt. So sind wir ja mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod, damit, wie Christus auferweckt ist von den Toten durch die Herrlichkeit des Vaters, auch wir in einem neuen Leben wandeln. Jetzt ist alles anders. Wir haben ein neues Leben und haben die Gewissheit, dass wir mit Christus auferstehen werden. ein Leben mit Jesus Christus. Was erleben wir nicht tagtäglich mit Jesus? Wir erleben, wie Jesus durch uns und trotz uns wirkt. Wir erleben, wie Jesus Menschen verändert, täglich neu. Wir erleben, wie er uns verändert. Wir erleben, wie er uns seine Liebe schenkt, die wir so dringend brauchen, um uns und andere zu lieben. Und wir erfahren, dass wir wissen, es gibt einen, der weiß, wie es mir geht, der mich versorgt mit dem, was ich brauche. Und Jesus sagte zu seinen Jüngern einmal, als die sich mal beschwert haben, habt ihr jemals Mangel gehabt? Haben wir jemals Mangel gehabt? Ja, vielleicht kennen wir Situationen, in denen wir kein Geld hatten oder nichts zu essen. Aber sind wir nicht auch dort irgendwie versorgt worden durch Jesus Christus? Erleben wir nicht tagtäglich, wie Jesus uns versorgt mit dem, was wir brauchen? Mal ein gutes Wort, ein Gespräch, die Freude am Morgen, wenn die Sonne aufgeht oder ein schöner Sonnenuntergang. Jesus versorgt. Denn wenn wir mit ihm verbunden und ihm gleich geworden sind in seinem Tod, so werden wir ihm auch in der Auferstehung gleich sein. Wir wissen ja, dass unser alter Mensch mit ihm gekreuzigt ist, damit der Leib der Sünde vernichtet werde, sodass wir hinfort der Sünde nicht dienen. Denn wer gestorben ist, der ist frei geworden von der Sünde. Sind wir aber mit Christus gestorben, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden und wissen, dass Christus von den Toten erweckt, hinfort nicht stirbt, der Tod kann hinfort über ihn nicht herrschen. Denn was er gestorben ist, das ist er der Sünde gestorben, ein für alle Mal. Was er aber lebt, das lebt er Gott. So auch ihr. Haltet dafür, dass ihr der Sünde gestorben seid und lebt, lebt Gott in Christus Jesus. Was für ein Leben mit Jesus. Aber dennoch merken wir tagtäglich auch wenn wir das merken, wie Gott an uns wirkt, dass wir immer noch in einer Welt leben, die gefallen ist. Einer Welt, die immer noch getrennt ist von Gott, wo Menschen nichts von Gott wissen wollen. Wir leben in einer Welt, die uns tagtäglich herausfordert in unserem Verhalten und in unserem Glauben. Die Macht der Sünde ist eben noch nicht vernichtet. Und vielleicht merken wir es auch an uns selbst. Manchmal kommt unser Egoismus wieder raus, unsere Lieblosigkeit, unsere Herzenshärte. Oder wir machen wieder und wieder Dinge, die wir eigentlich nicht mehr machen wollten. Immer wieder neu. Dinge, von denen wir genau wissen, dass Gott sie nicht gut findet. Und das tun wir, obwohl wir treue Jesus-Nachfolger sind. Und diese Dinge passieren uns immer wieder. Wie schnell sind wir mal jemand übers Wort gefahren? Wie schnell haben wir mal jemand abgebügelt? Wie schnell die kalte Schulter gezeigt? In wenigen Sekunden schaffen wir vieles. Viele Verletzungen, Beziehungen brechen lassen. Und trotzdem wollen wir echte, treue Jesus-Nachfolger sein. Ein neues Leben mit Jesus und doch irgendwie gefangen in dieser Welt. Wir leben mit Jesus und doch leben wir ein Leben ohne Sinn. Das leben wir kein Leben ohne Sünde. Aber das neue Leben bedeutet auch, dass wir von der Sünde befreit sind und daher eigentlich nicht mehr sündigen müssen. Eigentlich können wir uns immer auch dagegen entscheiden, denn wir wissen, was gut ist und was schlecht ist. Wir haben keinen Automatismus, dass wir sagen, wir müssen jetzt Böses tun. Nein, wir wissen, was gut ist und wir wissen, was schlecht ist. Und wir haben durch unser neues Leben auch die Möglichkeit, uns immer wieder für das Gute zu entscheiden, für das, was Jesus wirklich will. Und wir erkennen, was wir schlecht gemacht haben. Wir haben die Gabe durch dieses neue Leben, dass wir erkennen können, wo wir gescheitert sind, wo wir immer wieder neu scheitern, eben weil wir zu Gott gehören, weil wir wissen, was gut ist und weil wir auch wissen, was schlecht ist. Wir können unterscheiden zwischen dem, was wir tun sollen und dem, was wir nicht tun sollen. Aber das Entscheidende an diesem neuen Leben ist eben, dass wir nicht mehr im Eigentum der Sünde stehen. Wir spüren zwar immer wieder die Macht der Sünde, aber wir wissen auch, dass Gott stärker ist. Und wir wissen, dass Gott uns nicht loslässt, egal was passiert. Wir gehören zu Gott und daran können wir festhalten, egal was wir getan haben. Und bis zu ihrer endgültigen Vernichtung mag die Sünde nach wie vor Macht haben, aber sie hat keinen Anspruch mehr auf die, die ihr gegenüber gestorben sind. Die Sünde hat keinen Anspruch mehr auf uns. Jesus Christus hat einen Anspruch auf uns. Wir haben nun als Getaufte und Glaubende das Leben unter neuen Voraussetzungen, wenn auch noch unter den Bedingungen dieser Welt. In dieser Welt existiert die Sünde noch. Wir sehen es tagtäglich in unserem Umfeld oder wenn wir zurzeit den Fernseher einschalten, sehen wir das auch. Aber diese neue Voraussetzung, die wir haben, ist die Gewissheit der Teilhabe am Heil und damit auch die Gewissheit, nicht mehr im Machtbereich der Sünde zu stehen, um das Leben in Freiheit leben zu können. Aber auch die Freude an unserer eigenen Taufe gehört zu dieser neuen Lebensvoraussetzung, weil die Taufe uns als Getaufte in einen neuen Lebenskontext stellt. Sie stellt uns in die Einheit mit Christus und damit auch in die Einheit der Getauften. Das ist das neue Leben. Paulus bleibt aber jetzt nicht stehen in seiner Erklärung, was passiert denn in der Taufe, sondern es geht noch weiter. Dieses neue Leben muss auch gelebt werden. Und Paulus redet mit den Christen in Rom Tacheles. Paulus fordert die Christen in Rom dazu auf, das neue Leben auch zu leben, weil ihr eure Glieder hingegeben hattet an den Dienst der Unreinheit und Ungerechtigkeit, zu immer neuerer Ungerechtigkeit. So gebt nun eure Glieder hin an den Dienst der Gerechtigkeit, dass sie heilig werden. Denn als ihr Knechte der Sünde wart, da wart ihr frei von der Gerechtigkeit. Was hattet ihr nun damals für Frucht? Solche, derer ihr euch jetzt schämt, denn das Ende derselben ist der Tod. Leben mit ganzer Kraft und mit voller Hingabe. Was bedeutet das? Es ist einerseits die Frage nach unseren Prioritäten im Leben, aber es ist auch die Frage, von wem oder was lasse ich mein Leben bestimmen? Sind es meine eigenen Interessen, die mein Leben bestimmen? Wie lebe ich mein Leben tagtäglich? Es mag sein, dass der ein oder andere von Ihnen jetzt denkt, nicht schon wieder dieses Thema, kommt immer. Aber vieles schleicht sich ein in unserem Leben, ob wir das wollen oder nicht. Und wir können nicht oft genug meines Erachtens fragen, lebe ich mein Leben mit ganzer Kraft und voller Hingabe für Jesus? Was treibt mich eigentlich an? Ist es immer wirklich das, dass ich Menschen für Jesus Christus gewinnen will? Ist es wirklich immer nur Jesus, der mich antreibt? Oder sind es nicht manchmal auch so meine sogenannten Schattenmissionen, die mich antreiben? Meine eigenen Interessen können solche Schattenmissionen sein. Gehe ich zu meiner kranken Nachbarin, weil sie mich braucht, oder weil ich gerne gebraucht werden will? Warum mache ich Jungschar? Weil mein Herz für Jesus brennt und weil ich es gut finde, dass meine Jungscharler endlich was von Jesus erleben? Oder mache ich es, weil meine Jungscharler mich anhimmeln und weil mir das auch ziemlich gut tut, wenn meine Jungscharler mich anhimmeln? Es ist schon gut, wenn unsere Bedürfnisse gestillt werden. Aber das Stillen unserer Bedürfnisse darf nicht der Motor sein für das, was wir tun. Jesus weiß ganz genau, was wir brauchen. Und er wird uns versorgen. Habt ihr jemals Mangel gehabt? Aber es ist immer wieder wichtig, dass wir uns von Jesus die Augen öffnen lassen und fragen, Jesus, warum stehe ich hier? Jesus, warum mache ich das? Ich will es für dich machen. Hilf mir, meine eigenen Bedürfnisse hinten anzustellen. Kleine Sätze, die doch alles verändern können. Und Jesus wird uns die Augen öffnen, warum wir manches tun und manches nicht. Und bei allem, was wir tun, dürfen wir niemals vergessen, Jesus ist der Star und nicht wir. dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden, beten wir im Vater unser. Und eben diese Bitte ist es, dieses Fragen, dieses Bitten, Jesus, dein Wille geschehe, ist es, worauf es Paulus ankommt. Dass wir jeden Tag, jede Stunde fragen, Gott, was ist dein Wille für mein Leben? Dein Wille geschehe in meinem Leben, damit du groß wirst. Und damit mein Leben ein Ziel und einen Sinn bekommt. Gott will nicht, dass wir ein Leben führen wie Sklaven, die am Leben keine Freude haben. Gott will, dass unser Leben gelingt und dass es ein Leben ist, das wir uns nicht besser vorstellen können. Gott will vor allem, dass unser Leben auch Frucht bringt. Eine Frucht, für die wir uns nicht schämen müssen, sondern eine Frucht, die bleibt. Nun aber, da ihr von der Sünde frei und Gottes Knechte geworden seid, habt ihr darin eure Frucht, dass ihr heilig werdet. Das Ende aber ist das ewige Leben. Unsere persönliche Frucht, die wir erhalten, ist das ewige Leben. Aber nicht nur das, sondern auch, dass wir heilig werden. Aber was ist heilig werden? Im Alltag begegnet mir heilig werden eher so, dass Leute sagen oder ich höre, du bist doch auch kein Heiliger. Nein, ich doch nicht. Wie kommst du drauf? Ein Heiliger sein, das will man nicht. Denn wenn wir jemanden als Heiligen bezeichnen, dann ist das oft keine Auszeichnung. Ein Heiliger ist manchmal einer, der einen Meter über dem Boden schwebt, der mit der Wirklichkeit nichts mehr am Hut hat. Es ist einer, der vermeintlich keinen Spaß mehr am Leben hat. Ein Heiliger trinkt auch keinen über den Durst und geht zum Lachen in den Keller. Viel lieber hören wir umgekehrt den Satz, du bist doch auch kein Heiliger, und dann wird uns was zu trinken rübergeschoben und schon geht's los. Dann wird gelacht. Aber was sind wir denn nun wirklich? Heilige, keine Heilige, was wollen wir denn sein? Wir Christen sind keine Menschen, die einen Meter über den Boden schweben, denn wir wissen ganz genau, dass das Leben und seine Herausforderungen uns manchmal mehr Bodenhaftung geben, als es uns lieb ist. Wir leben zwar ein neues Leben, haben Anteil an der Auferstehung Jesu, aber wir sind eben nicht aus dieser Welt genommen. Wir haben unseren Platz in dieser Welt und wir erleben Leid, Verletzungen, alles, was uns zurück auf den Boden wirft. Aber was bedeutet es dann, wenn Paulus sagt, heilig werden? Heilig werden wir nicht aus uns selbst, sondern wir werden geheiligt. Wir können nur passiv zuschauen, was passiert, denn Gott selbst ist der Aktive, der uns heiligt. Gott will mit uns in Gemeinschaft leben. Auch das ist das neue Leben. Er will einen direkten Kontakt zu uns haben. Aber weil Gott so unglaublich heilig ist und es bei Gott keinen Raum gibt für etwas, das nicht heilig ist, deswegen heiligt er uns. Er heiligt uns, damit wir bei ihm sein können. Er heiligt uns, indem er uns beruft, indem er uns Anteil gibt am Erlösungswerk Jesu Christi. Und er schenkt uns alles, was er für uns getan hat. Wir sind schon Heilige, weil Gott alles getan hat. Gott hat alles getan, damit wir mit ihm leben können. Aber es gibt Tage, da merke ich nichts von meiner Heiligkeit. Aber auch an diesen Tagen sagt Gott zu mir, du gehörst zu mir. Ich habe alles für dich getan. Gott heiligt dein Leben, Gott heiligt dich und er heiligt mich. Und das ist auch so etwas, was man sich einmal vorstellen muss. Wir sind Gott so wertvoll, dass er uns heiligt, damit wir mit ihm in Gemeinschaft sein können. Er macht alles für uns, dass wir makellos sind. Er nimmt uns so an, wie wir sind, weil er mit uns Gemeinschaft haben will. Er weiß ganz genau, was wir denken und fühlen. Und er weiß ganz genau, wie wir sind. Aber genau deswegen heiligt er uns aus Liebe. Da bin ich dann doch gern ein Heiliger. Mittlerweile wissen wir alle, die Weltmeisterschaft ist vorbei. Und aus Verlierern wurden Sieger. Ja, sogar Helden. Gefeierte Stars, eine ganze Nation wie im Rausch. Und nun, kaum 3 Wochen später, ist dieser Gewinn der Weltmeisterschaft schon lange her. Manchmal schon fast vergessen, weil Leute wie ich auf den Start der Bundesliga warten, Da geht es uns doch als Christen deutlich besser. Auch wir wurden von Verlierern zu Siegern. Ich bin getauft. Ich bin getauft. Und damit wird Jesus Sieg wieder neu erlebbar. Jedes Mal, wenn ich mir sage, ich bin getauft, dann vollzieht sich alles, alles, was geschehen ist. Dass ich Anteil an Erlösungswerk Jesu Christi kriege, Anteil an dem, was Gott für mich getan hat, dass ich mir wieder bewusst mache, dass ich im Eigentum Gottes stehe und dass niemand sonst Macht an mir hat. Wir können tagtäglich immer wieder neu erleben, was es heißt, dass Jesus Sünde und Tod besiegt hat. Indem wir Vergebung empfangen, indem wir Jesus bitten können für das, was vielleicht nicht so gut gelaufen ist, wo wir gescheitert sind. Jesus schenkt uns jeden Tag den Sieg über den Tod, weil er den Tod besiegt hat. Wir sind die wahren Sieger des Lebens und bekommen das ewige Leben. Ein für allemal, für immer und ewig. Und wenn der WM-Pokal beim DFB schon lange verstaubt und vergessen ist, dann steht uns unsere Zukunft strahlend vor Augen und sie steht vor uns. Sie beginnt schon heute. Denn der Sünde Sold ist der Tod. Die Gabe Gottes aber ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Was sollen wir dazu sagen? Danke, Jesus. Ich bete mit uns. Danke, Jesus, für das, was du für mich getan hast. Danke für das, was du mir in der Taufe zueignest. Danke, dass ich in deinem Eigentum stehe. Danke, dass du weißt, wie es mir geht und was ich brauche. Und ich bitte dich, dass du uns zeigst, wie wir unser Leben leben sollen. Schenk du uns offene Augen für das, was nicht in Ordnung ist. Und zeig du uns den Weg, den wir gehen sollen. Nimm du weg, was uns belastet und womit wir nicht zurechtkommen. Hilf du uns, die Dinge zu tun, die du willst, und die Dinge zu lassen, die du nicht willst. Rüste du uns aus mit dem, was wir brauchen. Sei du da, sei du ein starker Fels, an den wir uns klammern können. Und danke, dass du uns hältst und dass du uns nicht mehr loslässt. Danke, dass wir für ewig bei dir sind. Danke für das, dass du mit uns gehst. Danke, dass du uns vorausgehst und alles vorbereitest, wo wir hinkommen. Danke, Jesus, dass du uns so sehr liebst. Danke, dass du uns erwählt hast. Amen. Wir wollen miteinander singen vom Lied 330. Herr, du gibst uns Hoffnung.